6 aus dem Glas, der Musikpodcast mit Johannes Fries und Markus Klemmt. Herzlich willkommen!
Hier die Zusammenfassung der Ziehung. Markus zog Newborn Mind von Napoleon, Dookie von Green Day und Does This Look Infected von Sum 41. Ich zog Shaw von Fleet Foxes, To Lose My Life von White Lies und Heavy Pendulum von Cave In. Und jetzt viel Spaß mit der neuen Folge. Sehr schön, dass ihr die Play-Taste in eurer bevorzugten Podcast-Konsum-App gedrückt habt. Mein Name ist Johannes.
Mein Name ist Markus, hi.
Ja, und bevor es mit der Folge losgeht, frage ich den Markus natürlich, wie es ihm geht. Wie geht's dir?
Ja, ich habe einen ziemlich hartnäckigen Husten. Ich nenne ihn Whitney. Nein, Spaß. der musste sein.
Oh Gott. Das
fängt schon gut an.
Da werde ich dir was husten.
Nee, einfach nur doof. Es ist einfach doof, irgendwas mit Bronchien, hast du nicht gesehen. Ich möchte nicht ins Detail gehen. das ist Look Infected.
Sound Infected.
Korrekt.
Ja. Aber du hast dich trotzdem zu einem Nick Cave-Konzert geschleppt, habe ich gehört.
Ich hätte es auch nicht gemacht, wenn es mir so dreckig gegangen ist. Es ist so Tagesform. Innerhalb eines Tages kann es auch mal changieren, wenn man so wie der Wiener sagt. Ich habe tatsächlich das gemacht und es war großartig. Ja. Also ich habe eine Konzertreview eingesprochen. Ich habe auch ein bisschen was Persönliches über Nick Cave und wie ich Nick Cave kennengelernt habe und lieben gelernt habe, wenn man so will. Und die Betsys natürlich, darf man nicht vergessen.
Ja.
Und einfach so ein bisschen, weil ich meine, ich kenne die jetzt ja quasi seit über 20 Jahren und das ist schon krass. Und da freue ich mich drauf. Ich hoffe, ihr hört das euch mal an. Klickt mal drauf.
Ja.
Wird in ein paar Tagen erscheinen.
Kein Druck. Ich muss das noch alles schneiden. Ich habe es
alles
noch
gut
nicht gehört. Also, aber es kommt, wenn es kommt. Aber ich bin natürlich selber auch gespannt drauf, weil auch wenn ich mit Nick Cave jetzt, ich bin jetzt gar nicht so ein großer Fan, aber die Alben, die ich bisher hier aus dem Glas gezogen habe und vor allem dieses sein Nebenprojekt hier, Grinder Man, Das fand ich ja wirklich auch fantastisch. Also das ist richtig, gut. Also großer Künstler auf jeden Fall.
Ja, das stimmt.
Ja, dann noch zwei, drei Hinweise von mir. Es gibt nach wie vor, es sind tatsächlich nicht mehr viele Tickets, aber noch gibt's welche für den Lach-Tsunami im Tsunami-Club in Köln am 1.10. Headliner ist Wladimir Andrienko. Die Open-Spots sind auch schon alle vergeben, die verrate ich aber nicht, soll ja auch eine Überraschung sein. Cool. Ich bin guter Dinge, die Newcomer, die sich da gemeldet haben, die spielen wollen, die bis auf einen habe ich auch alle schon mal live gesehen. Von dem einen habe ich in Anführungszeichen nur ein Video gesehen, aber das ist ja auch ein Open Mic, ne? Also im Prinzip würde ich da auch Leute spielen lassen, die ich noch nie gesehen habe. Dafür ist es ja dann ein Open Mic.
Richtig.
Wie gesagt, es gibt noch Tickets, kommt vorbei, wird bestimmt cool. Wie immer am 4.10., also nicht immer am 4.10., sondern immer am ersten Freitag des Monats findet auch die We Still Believe Metal Hardcore Rock Punk Party im Blue Shell in Köln statt. Gibt's auch Tickets, alle Tickets gibt's für die Veranstaltung auf rausgegangen.de, sowieso mal Shoutout. Die gehören nämlich noch nicht Ticketmaster. Und dann findet auch ein Pit at the Disco statt. Da gibt's sogar auch noch ein Update, was das Line-Up angeht. Traveler mussten leider aus gesundheitlichen Gründen absagen. Und da kommen jetzt Accused als Ersatz. Also Accused mit V anstelle eines U. Hört ihr euch mal an, die finde ich auch sehr cool. Ist am 5.10. in Gierolstein. Links für alles natürlich auch in den Shownotes. Und ja, Markus, du musst anfangen. Bist du bereit, mein kleines Herz zu brechen? Was hast du auf der 3?
Ja, ich bin bereit, dein kleines Herz zu brechen. ich denke, du hast ein großes Herz nebenbei gesagt. Aber ich will ein bisschen Honig um den Musch mir. Ne? Bevor ich spreche, das ist mein Stil. Was ist auf der 3? Napoleon. Aber du hast es wahrscheinlich schon geahnt, ha?
Ja, habe ich mir
gedacht. Unter uns. Ja, okay.
Das habe ich mir gedacht.
Ja. Newborn Mind heißt das wunderbare Album. Genau. Also, ich habe ein bisschen was dazu geschrieben. Wir können ja gleich drüber reden. Musik ist eine Moment.
Willst du nicht erstmal über die Band?
Entschuldigung, ich muss mich mal. Nee, Käfer hat mich total durch den Konzept gebracht. sorry. Also, erstmal zur Bandbio. Napoleon war eine britische Melodic Hardcore Band, die 2011 in Exeter, England gegründet wurde. Bekannt für ihre einzigartige Mischung aus aggressivem Hardcore, melodischen Gitarrenriffs und technisch versiertem Rhythmen, setzte sich die Band schnell als eine aufstrebende Kraft in der Hardcore-Szene durch. Napoleon kombinierte energiegeladene Breakdowns mit emotionalen Texten und progressiven Elementen, was sie von anderen Bands im Genre abhob. Ihr Debütalbum Newborn Mind erschien 2016 und erhielt sowohl von Kritikern als auch von Fans positive Resonanz. Die Texte des Albums thematisierten persönliche Kämpfe, gesellschaftliche Missstände und den Umgang mit psychischen Problemen, was es besonders für Hörer aus dem Hardcore- und Metalcore-Bereich ansprechend machte. Trotz häufiger Wechsel in der Besetzung, darunter der Abgang ihres Gründungsmitglieds und Sängers Wes Thompson, behielt die Band ihre musikalische Richtung bei. 2018 veröffentlichten sie ihr zweites Album Epiphany, das die experimentellen Ansätze und die technische Virtuosität der Band weiterentwickelte. Napoleon tourte ausgiebig in Europa und Asien und teilte die Bühne mit namhaften Bands wie Architects und The Ghost Inside. Ihre energiegeladenen Live-Shows und die starke Bindung zur Fangemeinde trugen maßgeblich zu ihrem Erfolg bei. Im Jahr 2019 gab die Band ihre Auflösung bekannt und spielte 2020 ihre letzten Abschiedskonzerte. Napoleon hinterließen mit ihrem innovativen Sound und tiefgründigen Texten einen bleibenden Eindruck in der modernen Hardcore-Szene. Nun kurz zu den Kurzfacts. Erschienen ist das Ganze am 27. Mai 2016. Das Label ist Basic Records, also Basic geschrieben mit wie Sick wie Krankheit. In den Bandit Studios Tadbury, England wurde das Ganze aufgenommen. 37 Minuten lang geht's da aufs Ohr. Johnny Renshaw ist der Produzent. Es gibt keine offiziellen Verkaufszahlen und es gibt keine großen Auszeichnungen, jedoch von Kritikern und Fans wurde das Ganze positiv aufgenommen. Besonderheit, erstes vollständiges Studioalbum von Napoleon, bekannt für technische Gitarrenarbeit und tiefgründige emotionale Texte. Gut, nun zu meiner Review. Musik ist eine Sprache, die man nicht immer verstehen muss. In diesem Fall bei Napoleon und dem Album Newborn Mind klingt die Musik für mich wie Mandarin. Stellt euch vor, ich wäre einer der Affen aus Stanley Kubricks 2001 Odyssee im Weltraum. Das Album von Napoleon ist der Monolith, der vor mir steht. Ich grunze ein paar Mal, kratze mir im Kopf und drehe mich um, weil ich es einfach nicht verstehe. Ende des Films. Im Ernst, wer hat sich diese Musik ausgedacht? Es klingt wie zwei Alben der gleichen Band, die gleichzeitig laufen. Mein Affenhirn kann das nicht antizipieren und klingt sich einfach aus. Dazu schreit der Sänger so derbe wie mein Hirn. Der Drummer wechselt die Tempi öfter, als es einem lieb ist. Es klingt wie ein Mensch, der gerade sein Radio tunt. Ich habe jetzt keine anderen Vergleiche. Also ich komme einfach auf diese Band nicht mehr klar. Oder nicht überhaupt nicht klar. Daher gibt es auch keinen Song für mich. Ich bin da raus. Es ist keine Schelte. Ich kann einfach nichts greifen. Pickt euch einen Song raus für die Liste. Es war jetzt auch keine Höllenqual, das zu hören, aber ich habe nur gedacht, ich muss das jetzt verstehen, aber ich kann es nicht verstehen. Es ist so. Ich war auch froh, wenn es als vorbei war, mal ganz ehrlich.
Ja, ich finde es grandios. Ich finde es auch sehr schade, dass sie sich aufgelöst haben. Es gibt tatsächlich beide Alben. Das Epiphany ist auch ganz gut. Ist nicht so gut, wie das Newborn meint. Aber das Epiphany ist auch okay. Aber es gibt beide Alben auch als komplette Instrumentalversionen auf Spotify, falls okay. Du das Geschrei also wirklich gar nicht erträgst. Ich muss dazu sagen, ich habe die live gesehen auf ihrer ersten Festland-Europa-Tour im MTC, als ich da noch aufgelegt habe. Also die haben halt gespielt, bevor ich aufgelegt habe. Und die haben mich komplett weggeblasen, weil ich habe gedacht, was zur Hölle ist da los? Das sind halt zu dem Zeitpunkt halt 4 Mannequin auf der Bühne. Der Schauter schautet nur und es klingt, und es gibt einen Gitarristen und es klingt trotzdem so, als wären da 4 am Start.
Ja, exakt.
Ich finde das halt geil.
Ja, also kennst du zufällig dieses Projekt Swans wie ZWAN von nee. Oder ZWAN so und ohne S am Ende von Billy Corgan mit so ein paar anderen Leuten, also so eine Art Supergroup, die mit der damals da zusammengezimmert hat, irgendwie um die 2000er rum.
Nee,
sag nicht. Das gibt ein Album davon und hörst dir nicht an. Also, nein, Spaß, aber weil das es ist nicht exakt wie Napoleon oder so, aber das ist halt so, ja, es gefühlt wirklich auch echte Gitarristen, also mindestens 2, 3 am Start, die dann wirklich gegeneinander antreten und miteinander antreten, und das ist einfach total überproduziert. Jeder Song ist total drüber. In dem Fall bei Napoleon kann ich sagen, vielleicht ist das gar nicht mal überproduziert.
Gar nicht.
Aber ich wünsche mir gar nicht mal die Instrumentalversion. Ich wünsche mir eine Slow-Mo-Version von dem Ding, weil es ist wie Zeitraffer. Es ist für mich wie Zeitraffer. Ich krieg das nicht gegriffen. Okay. Vielleicht, es ist so, da passiert einfach, es fühlte sich echt für mich an teilweise so ein bisschen wie, ich hatte echt krass viele Bilder im Kopf, also ich fühlte mich echt wie bei Jazz. Also so für mich, ich höre jetzt ein Jazz-Album, so von wegen, okay, ist das jetzt ein gutes Jazz-Album oder nicht? Das weiß ich nicht, weil ich kann das nur für mich selber herausfinden. Mir gefällt das, und dann nachher kommt dann der Typ an, der mit dem Künstlerschal und sagt so, oh, das ist der letzte Rotz. So, weißt du, so, und ich find's gut. So, und genau das Gegenteil auch. Also, das kann ja auch passieren bei Jazz, und es ist auch so, ich finde das scheiße, und das ist immer so, ja, das ist aber Chet Baker. Und so, ich so, okay. Dann ist halt Chet Baker. Ja, aber weißt du, so, das ist aber, ich find's halt, oder kennst du bei Instagram diese Leute, die irgendwie Plastikfässer mit Farbe füllen und die unten anstechen und irgendwie über so mit so einem Pendel über eine Leinwand? Ja, ja. Und dann nachher verkaufen die das für 500 Euro. Also, ich will jetzt nicht sagen, das sind keine Künstler, die da am Werk sind. Nicht, aber ich weiß halt nicht, ob das gut ist oder nicht. Ich kann's nicht. Verstehst du, was ich meine? Es ist. Ich kann es nicht verstehen. Ich verstehe es einfach nicht.
Ja, dann, ja, tut mir leid. Ich hätte eher gedacht, weil es eben, ja, also es ist natürlich super viel Geschrei, aber eben weil es musikalisch halt auch echt komplex ist, habe ich gedacht, es ist ja so Progressive Core. Aber gut, okay. Ja, dann ist das so. Schade. Ich hatte
zur Ehrenrettung der Band vielleicht noch eine Sache. Es gab Sekunden, die ich verstanden habe, also auch musikalisch irgendwie gedacht habe, so, das sind Nadelstiche, die mir gefallen.
das schneide ich sowas von als Clip raus. Nadelstiche, die mir gefallen.
Ja. Nee, und dann und auch textlich habe ich es teilweise auch verstanden. Also ich meine, durch diese Schauten wird es natürlich manchmal schwierig. Aber wo ich dann denke so, okay, der singt jetzt irgendwie über, weiß nicht, wirklich im wahrsten hat sogar in Mental Health oder irgendwas in den Mund genommen. Denke so, okay. Geschenkt, also dass die wirklich diese Themen anschneiden, eine gute Sache, ja, aber macht die Musik für mich nicht besser. Gut, aber das nur am Rande.
Okay. Okay. Möchtest du raten, was ich auf der 3 habe?
Ja, jetzt wird's, ja. Also, also persönlich, um das mal kurz anzuschneiden, ich hatte vor der Aufnahme kurz angeschnitten, ich hatte alle Alben nochmal gehört. Zwei davon gefallen mir außerordentlich gut. Und eins, das war für mich so ein Hype-Ding. Ich mag es zwar, aber nicht mehr so wie früher. Und das ist White Lies. Ich würde, ich würde die White Lies definitiv auf 3 packen.
Ja. Nein.
Achso, okay.
Okay. Nee. Also kann ich ja mal nebenbei sagen, also ich hätte von den 3 Alben, die du gezogen hast, ich finde die alle super natürlich, aber ich hätte auch Napoleon auf die 3 gesetzt, ne? Also das kann ich schon nachvollziehen.
Ach so, okay, gut.
Okay, ja, also ich habe auf der 3 Fleet Foxes, Shore.
Schade.
Ja, gut. Ja, ja. Also wie gesagt, also das, die Folge für die wird ja, nicht gut, ansatzweise so wie letzte Folge, wo ich wirklich nirgends, wo ich echt gedacht habe, so boah, warum habe ich gesagt, wir machen einen Reboot? Warum habe ich dem zugestimmt? Also so war's
diesmal. Warst du kurz vor der Brechung?
Nein, komm, ach, quatsch doch nicht wegen einer Folge. Ja, nee, ja. Das ist alles egal. So, Fleet, genau, so. Erstmal zur Band selbst.
Ja.
Fleet Foxes ist eine US-amerikanische Indie-Folk-Band, die 2006 in Seattle, Washington gegründet wurde. Die Gründungsmitglieder Robin Pecknold am Gesang und der Gitarre und Skylar Skillset an der Gitarre waren seit ihrer Schulzeit befreundet und beeinflusst von traditioneller amerikanischer Folkmusik sowie von Künstlern wie Bob Dylan und Neil Young. Die Band wurde schnell für ihren harmonischen Gesang, ihre komplexen Arrangements und ihre poetischen Texte bekannt. Ihr selbstbetiteltes Debütalbum Fleet Foxes erschien 2008 und wurde ein internationaler Erfolg. Das Album, das Songs wie White Winter Hymnal und Ragged Wood enthält, wurde von Kritikern hochgelobt und trug dazu bei, die moderne Indie-Folk-Bewegung zu definieren. Der charakteristische Sound der Band, der auf stimmlichen Harmonien und akustischen Instrumenten basiert, führte zu Vergleichen mit Künstlern wie Crosby, Stills & Nash und den Beach Boys. 2011 folgte ihr zweites Album Helplessness Blues, das für einen Grammy nominiert wurde und sich thematisch mit Erwachsenwerden und Identität auseinandersetzte. Nach einer längeren Pause kehrte die Band 2017 mit dem experimentelleren Album Crack Up zurück, das ebenfalls von Kritikern positiv aufgenommen wurde. Fleet Foxes sind bekannt für ihre introspektiven Texte und atmosphärischen, oft epischen Arrangements, die klassische Folk-Elemente mit modernen Indie-Rock-Einflüssen kombinieren. Sie bleiben eine der einflussreichsten und angesehensten Bands in der Indie-Folk-Szene. Ja. Kurzfacts. Erschienen ist das Album am 22. September 2020 auf Anti Records. Produziert wurde das von Robin Pecknold. Aufnahmeorte, ja, verschiedene Orte, darunter Long Pond Studio New York und Kerhonkson New York. Wurde aufgenommen zwischen 2018 und 2020. Es dauert 55 Minuten und 33 Sekunden. Offizielle Verkaufszahlen sind nicht bekannt. Auszeichnungen, es wurde von Kritikern gefeiert und 2021 für den Grammy Award für Best Alternative Music nominiert. Besonderheiten, es war ein Überraschungsrelease am Tag der Herbst-Tag- und Nachtgleiche. Das Album reflektiert über Verlust und Natur und er enthält eine Vielzahl von Folk-, Jazz- und Pop-Einflüssen. Ja, so. Meine Review. Mit Shore liefern die Fleet Foxes genau das ab, was man von ihnen erwartet. Gefälligen Folk, der sauber produziert ist und niemandem wehtut. Es ist das Album, das man gut nebenbei laufen lassen kann, ohne wirklich hinzuhören. Keine Frage, musikalisch ist das Ganze durchaus solide. Die Instrumentierung ist stimmig, die Harmonien klingen weich und Robin Pecknolds Stimme hat etwas Beruhigendes. Aber das reicht halt auch nicht, um mich wirklich bei der Stange zu halten. Das Problem ist, dass das Album einfach nichts Neues oder Aufregendes bietet. Shore wirkt wie eine dieser Platten, die man beim Wäscheaufhängen oder Aufräumen nebenbei hört. Es stört nicht, bleibt aber auch nicht hängen. Man merkt, dass viel Herzblut und handwerkliches Können in die Songs geflossen ist, aber sie hinterlassen einfach keinen bleibenden Eindruck. Es sind Tracks, die okay sind, aber irgendwie auch komplett austauschbar. Nach mehreren Durchläufen bleibt kaum ein Moment hängen. Die melancholisch angehauchte Stimmung der meisten Songs gleitet oft ins Monotone ab, ohne jemals wirklich fesselnd zu sein. Der Opener Wading in Waist High Water plätschert sanft dahin, aber was bleibt nach 4 Minuten? Nicht viel. Shaw klingt, als hätten die Fleet Foxes alle ihre Ecken und Kanten verloren, falls sie je welche hatten. Klar, es gibt Lichtblicke. Can I Believe You hat einen catchy Refrain und Sunblind ist immerhin ein bisschen lebendiger als der Rest. Aber am Ende des Albums fragt man sich, was man eigentlich gerade gehört hat. Es ist Musik, die gut in den Hintergrund passt, ohne jemals wirklich zu stören oder es zu faszinieren. Wer Fleet Foxes mag, wird mit Shaw zufrieden sein, aber wer nach einem Album sucht, das Spuren hinterlässt, sollte vielleicht woanders hinschauen. Für mich bleibt Shaw leider ein weiteres Beispiel für solide Musik, die man schnell wieder vergisst. Nächster, bitte.
Okay, finde ich ja, gute Rezension, aber leider ein bisschen schade, weil ich höre da ein bisschen mehr raus als du.
Es ist halt, also bei mir hat es, englischsprachige Musik hat bei mir halt immer diesen Knackpunkt, ich höre auf die Texte erstmal in der Regel nicht. Ne? Also ich verstehe und spreche sehr gut Englisch, aber weil ich eben kein Muttersprachler bin, kann ich das halt erstmal so oft ausblenden. Und nur wenn mir die Musik wirklich gefällt, wenn ich denke, dann höre ich halt mal dahin, wovon singen die denn eigentlich? Und wenn das dann gut ist, dann umso geiler, dann merke ich mir das. Aber wenn mich das vorher schon so, muss ich da jetzt wirklich zuhören? Klar, wenn irgendwas so richtig krass absurd ist, dann denkt man so, Moment, was hat er gerade gesagt? Gesungen? Aber das tun die ja nicht. Und deswegen, also ich fand, wie gesagt, ich fand's gar nicht mal scheiße, ist jetzt kein Verriss. Ich würde jetzt nicht sagen, boah, was für macht das aus? Aber ich würde es halt selber aktiv, würde ich das halt nie anmachen. So, jetzt mal Fleet Foxes, sondern.
Nee, okay, aber ich finde, ich persönlich, ich bin schon jemand, der auf Texte achtet, okay, geschenkt. Aber in dem Fall muss man auch so ein bisschen den zeitlichen Kontext sehen. Das kannst du auf jeden Fall nicht machen, also weil du hörst es jetzt und nicht zu dem Zeitpunkt, wo es rausgekommen ist. Ja. Corona, korrekt. Ja. Weil es war der Lockdown, es war irgendwie das Gefühl der Isolation, es war irgendwie so ein, ja, irgendwie eine leichte Depression, was weiß ich. Dieses Album, es hat so eine Leichtigkeit und so eine Sonne irgendwie in sich drin und auch so ein, es klingt jetzt so pathetisch, aber so umarmt einen förmlich irgendwie, dass man denkt so, okay, man ist jetzt wirklich an dieser Küste angekommen, man ist am Shore angekommen. Du denkst so, okay, du hast jetzt wirklich eine Scheißphase hinter dir, aber das Album ist wie so eine Sandbank. Und du denkst so, auch, also das, also mir hat es zumindest das gegeben, vielen Leuten auch. Und die haben auch, das habe ich kurz mal aus meiner kleinen, aber feinen Plattensammlung geholt. Die haben auch noch hier irgendwie so ein Live-Album rausgebracht. Kann man sich auch auf YouTube komplett geben.
Okay.
A Very Lonely Solstice. Kann ich auch sehr empfehlen. Und zwar
Das ist ein wirklich sehr düsterer Titel.
Ja, aber im Endeffekt ist es so, es ist wirklich in einer Kirche aufgenommen. Also quasi nur Robin Pecknold mit einem Frauenchor. Mit Atemmasken und er mit einer Klampfe und du in der Kirche hast du eine krasse Akustik, also es ist, ja, ist wirklich ein
naja, kommt auf die Kirche an, aber
ja, ja. Aber meistens ist es wirklich eine sehr, sehr gute, also in gotischen Kirchen oder weiß der Geier, hast du wirklich in diesen Gewölben, hast du wirklich eine gute Akustik und das kommt hier halt auch sehr gut rüber. Das ist dann nochmal reduzierter, nochmal irgendwie intimer, das Ganze. Und ein sehr, sehr gutes Live-Album, kann ich nur empfehlen, falls jemand nochmal da Interesse dran hat. Aber ich würde es auch nicht nur auf ein Covid-Album münzen. Also wer Bock hat wirklich auf schöne Melodien und so, zieht das bei euch mal rein. Keine Ahnung.
Ja. Okay. Lass mich mal raten, also du hast das noch Green Day Summer. Ja, ich denke mal, dann reden wir jetzt über Sum 41.
Das ist auch richtig, korrekt. Genau, Sum 41 ist eine kanadische Rockband, die 1996 in AX, Ontario gegründet wurde. Ihr Durchbruch kam 2001 mit dem Album All Killer No Filler, das Hits wie Fat Lip und Into Deep hervorbrachte. Das Album wurde weltweit gefeiert und machte die Band zu einem festen Bestandteil der Pop-Punk-Szene der 2000er Jahre. 2002 folgte Does This Look Infected, das härtere Einflüsse zeigte und Songs wie Still Waiting enthielt. Mit ihrem dritten Album Chuck 2004, das nach dem UN-Friedensaktivisten Chuck Pelletier benannt wurde, wechselte die Band zu einem dunkleren und politischeren Ton. 2007 veröffentlichte die Band Underclass Hero, das wieder mehr Pop-Punk-Elemente aufgriff. 2011 kehrten sie mit Screaming Bloody Murder zurück, das düstere und reifere Themen behandelte. Trotz gesundheitlicher Probleme von Sänger und Gitarrist Derek Whibley und zahlreicher Besetzungswechsel blieb die Band aktiv und tourte weltweit. 2016 markierte die Veröffentlichung von 13 Voices, das nach Whibleys Kampf gegen Alkoholismus entstand und positive Kritiken erhielt. 2019 erschien ihr siebtes Album Order in Decline, das als eines der ihrer politischsten Alben gilt. Es folgten erfolgreiche Tourneen, darunter die No Personal Space Tour und die Order in Decline Tour. 2022 kündigte die Band das Doppelalbum Heaven Hell an und erklärte 2023, dass sie sich nach der Veröffentlichung einer Abschiedstour auflösen werden. Sum 41 hinterlässt ein Erbe als eine der erfolgreichsten und einflussreichsten Punkrock-Bands der 2000er Jahre. Ja, Kurzfacts, das Album erschien am 26. November 2002 bei Island Records. Produzenten sind Greg Norrie und Derek Whibley selbst. Aufnahmeort war Metalworks Studios in Mississauga, Ontario. Laufzeit 32 Minuten 56 Sekunden. Über 3 Millionen Mal weltweit verkauft. Gold- und Platin-Auszeichnung in mehreren Ländern. Ja, das zu der Band und zum Album. Ich finde, das Album klingt definitiv besser als All Killer No Filler. Ich weiß nicht warum. Ich habe es jetzt leider nicht parallel nochmal hören können, aber es hat mir grundsätzlich sehr, sehr, sehr gut gefallen. Die Band ist auf jeden Fall, so wie ich das noch in Erinnerung habe, versierter drauf und kennt nur ein Ziel, nämlich nach vorne. Es werden keine Gefangenen gemacht. Allerdings, also wenn ich jetzt sage, versierter drauf, ja, die lassen sich eine Menge einfallen in all den Songs, deswegen wird es auch eigentlich nie langweilig. Ist mir nur einmal aufgefallen, dass in einem Song ein Riff fast 1:1 übernommen wird aus einem anderen Song von dem gleichen Album. Also die klauen sich quasi selber. Völlig okay, aber ist ja Punkband halt, ne? Ja, gut, darf man. Ich würde es ein bisschen lazy nennen, aber ist vielleicht auch ein Kunstgriff, ich weiß es nicht.
Im Punk gibt's halt nur 10 Riffs. Was machst du, wenn du 12 Songs brauchst?
Ja, aber ansonsten geht das Ding für mich extrem klar. Also ich kann ansonsten wirklich auch nicht wirklich viel zu Does This Look Infected sagen, außer dass das Cover mir sehr gut gefällt, wenn ich Spaß habe. Nein, aber lecker Cover. Lecker Stecker Cover. Nee, aber ich muss es jetzt leider, ich meine, jetzt ist die Katze ja auch aus dem Sack. Ich muss es auch so ein bisschen mit Green Day vergleichen. Ich komme ja nochmal gleich zu Green Day. Aber es ist halt gegenüber Green Day, wie soll man sagen, ein bisschen bemühter.
Wenn man so will, ist ja, also Sum 41 sind ja Green Day bei Wish bestellt. Was halt immer noch gut ist, weil Green Day ist halt eine der besten. Ja. Nein, natürlich nicht. Das gibt ja auch noch Blink 182 dazwischen und so. Aber ich bin der Meinung, dass all diese Pop-Punk-Bands, die stehen halt auf den Schultern von Green Day. Also
ja, das stimmt.
Und das ist deswegen ist das so ein bisschen unfair, die jetzt gleichzeitig drin zu haben. Und
Hat sich so ergeben.
Hat sich so halt ergeben.
Es ist halt nur also wie gesagt, mir hat es wirklich sehr gut gefallen. Ich würde es auch nochmal hören, weil es halt auch diesen Druck hat. Es hat da wirklich natürlich dieses punkige Knackigkeit von 32 Minuten. Da ist kein Fett dran. Da ist eigentlich wirklich kein Fett dran und denkst du so, okay,
kaum ein Song länger als 3 Minuten.
Ja, und es macht Spaß und gegen Ende hauen die auch noch sowas raus. Warte mal, das ist mir aufgefallen. Das war, glaube ich, war das bei Billy Spleen oder bei Hooch, bei irgendeinem Song, gab es so einen krassen Gitarreneffekt, da dachte ich so, holla, wo die nochmal, wie so eine Sirene oder sowas, und denke ich so.
Ich weiß, okay. Es ist im letzten Drittel, aber ich weiß gerade auch nicht, wo es
ja,
ist.
Ja, irgendwie so.
Es auch diese Metal.
Geht halt so schnell ineinander über, deswegen.
Ja, ja.
Aber mir hat es auch gefallen, da dachte ich so, okay, das ist halt, wenn eine Band am gegen Ende nicht so albummüde wird, das finde ich irgendwie geil, immer wenn dann am Ende nochmal so ein Überraschungseffekt kommt, so von wegen, hey, wir sind noch da. Ich kann daran echt nichts Mieses finden. Also es ist wirklich, ich weiß noch, dass ich, warum auch immer, All Killer No Filler nur so mäh fand, irgendwie so mittelprächtig. Und das finde ich wirklich, hat mein Interesse geweckt, ganz ehrlich. Ja, mehr kann ich dazu nicht sagen.
Ja. Ja, also mein Lieblings-Sum 41-Song, also ich persönlich finde tatsächlich All Killer No Filler besser.
Okay.
Aber geschenkt. Ich finde die beide Alben super, aber mein Lieblingssong von Sum 41 ist halt Still Waiting. Und der ist eben auf Does This Look Infected.
Ja, ja.
Okay, möchtest du raten, worüber wir jetzt sprechen?
Also jetzt White Lies, weil ich muss nur kurz eine Sache dazu sagen.
Ja.
Ich hatte gestern auf dem Rückweg vom Nick Cave Konzert, habe ich gestern noch mal dieses wirklich unglaublich lange 70-minütige Album von Cave-In mir noch mal von Oberhausen bis Mönchengladbach gegeben. Und Halleluja. Ich sag nur Halleluja.
Wer greift voller nicht
Lautstärke.
Vor.
Nein, aber es gab Momente, wo ich das Album manchmal zu lang fand, aber das war ein sehr gutes Hörerlebnis, muss ich sagen. Aber gut.
Okay. Dann kommen wir jetzt erstmal zu White Lies.
Ja.
White Lies ist eine britische Indie-Rock-Band, die 2007 in London gegründet wurde. Die Band besteht aus Harry McVeigh am Gesang und der Gitarre, Charles Cave am Bass und Jack Lawrence Brown am Schlagzeug. Ursprünglich unter dem Namen Fear of Flying bekannt, änderten sie ihren Namen zu White Lies, um sich musikalisch neu auszurichten und einen dunkleren, emotionaleren Sound zu verfolgen. Ihr Debütalbum To Lose My Life von 2009 stieg direkt auf Platz 1 der britischen Charts ein und machte sie international bekannt. Mit düsteren atmosphärischen Klängen und introspektiven Texten wurden White Lies oft mit Bands wie Joy Division und Editors verglichen. Songs wie Death und Farewell to the Fairground sind bis heute Fanfavoriten. Ihre folgenden Alben, darunter Ritual 2011 und Big TV 2013, festigten ihren Ruf als eine der führenden Indie-Rock-Bands Großbritanniens. Big TV wurde von Kritikern besonders für seine kohärente Erzählstruktur und thematische Tiefe gelobt. White Lies sind bekannt für ihren charakteristischen Mix aus Post-Punk, New Wave und melancholischen Synthesizer-Klängen. Sie tourten weltweit und spielten auf großen Festivals wie dem Glastonbury und dem Coachella. Auch nach über einem Jahrzehnt bleibt die Band aktiv und veröffentlicht weiterhin Alben, die von Fans und Kritikern geschätzt werden. Ja, noch ein paar Kurzfacts. Das Album ist erschienen am 19. Januar 2009 auf dem Label Fiction Records. Produziert wurde das von Ed Bueller und Max Dingle, in den ICP-Studios in Brüssel. Das Ganze dauert 44 Minuten und 59 Sekunden, verkauft über 500.000 Mal weltweit, in Großbritannien mit Gold ausgezeichnet, Platz 1 der britischen Albumcharts, NME Awards Nominierung für Best New Band. Und ja, ich fand es ganz interessant, was du eben gesagt hast, dass du das rückblickend als sehr gehypt empfunden hast. Und
vielleicht falsch ausgedrückt.
Nee, ich kann das total nachvollziehen. Weil ich sehe es so ein bisschen anders, weil ich, das war damals, du hast absolut recht, dass das damals total gehypt war.
Ich war auch auf dem Konzert, das war sehr geil.
Ja. Und du hast, glaube ich, gesagt, überhyped so. Und ich habe das damals tatsächlich, weil das so gehyped war, habe ich mir gedacht, ja, okay, ich höre mir das mal an, ja, ist okay. Hab mir dann hier Farewell to the Fairground ins DJ-Set gepackt und habe mich damit dann gar nicht groß weiter beschäftigt. Aber ich würde sagen, dass das tatsächlich doch der Zeit standhält. Aber ja, dann erstmal zu meinen Ausführungen. Als To Lose My Life 2009 erschien, passte es perfekt in die Indie-Pop-Rock-Landschaft der späten 2000er. Die White Lies lieferten ein Album ab, das düstere Melancholie mit druckvollem Gitarrensound kombiniert. Ein Rezept, das damals schon bei Bands wie Interpol, Editors oder Hardfire funktionierte. Und genau hier liegt die Stärke, aber auch die Schwäche des Albums. Es ist wirklich gut, aber eben nicht einzigartig. Die Songs haben alles, was man sich von einer solchen Platte wünscht. Treibende Rhythmen, eingängige Melodien und diese bittersüße Atmosphäre, die perfekt in dunkle Clubs und verregnete Nachmittage passt. Tracks wie der Titeltrack, Tracks wie der Titeltrack, genau. Was habe ich denn da geschrieben, ey? Songs wie der Titeltrack To Lose My Life und Death sind kraftvoll und bleiben im Gedächtnis. Zumindest für eine Weile. Man merkt, dass die White Lies wissen, wie man Spannung aufbaut und mit Emotionen spielt. Besonders die Gitarren stehen im Vordergrund und verleihen dem Sound eine rockige Note, die bei anderen Bands dieser Ära oft etwas zu kurz kommt. Dennoch, bei aller Qualität und handwerklichem Geschick ist To Lose My Life kein Album, das dauerhaft hängen bleibt. Es ist ein bisschen wie eine durchtanzte Nacht, an die man gerne zurückdenkt. Sie war spaßig, aber man spürt auch, dass es keine Erfahrung ist, die man ständig wiederholen muss. Die Songs bieten keine großen Überraschungen und viele klingen vertraut, als hätte man sie in ähnlicher Form schon zigmal gehört. Das bedeutet jedoch nicht, dass das Album schlecht ist. Ganz im Gegenteil. Ich habe beim erneuten Hören wieder viel Spaß gehabt und die White Lies schaffen es mit ihrer Mischung aus düsteren Lyrics und druckvollem Sound zu fesseln. Es ist ein Album, das man immer mal wieder gerne auflegt, auch wenn es wahrscheinlich nicht in Dauerschleife laufen wird. To Lose My Life ist ein starkes Album seiner Zeit, das zwar nicht bahnbrechend, aber definitiv hörenswert bleibt.
Ja, so kann man es wirklich zusammenfassen. Also ich habe es wirklich nochmal gehört und ich habe diese, der Sänger singt ja auch sehr emotional.
Ja, sehr exaltiert auch.
Exaltiert, das ist ein gutes Wort dafür. Und ich habe dem das irgendwie nicht mehr abgekauft. Also damals habe ich das irgendwie, weißt du, das ist so, die sind halt blutjung und er singt dann halt über dass er Angst davor hat, das Leben zu verlieren und bla bla bla. Yeah. Und das ist Let's halt ein bisschen drüber.
Es ist total halt, drüber.
Also es ist mega drüber, aber es klingt geil. Also es ist gut produziert, es ist alles nett und schick, aber es ist auch verdammt lang, das Album. Also es hatte echt einen Bart, muss ich sagen.
Ja, das,
also,
das habe ich so nicht ist, in Erinnerung. Hast du auch absolut richtig in Erinnerung, weil, wieder mal hier Spotify, was ist los mit euch? Es gibt auf Spotify einfach drei verschiedene Versionen von dem Album, je nachdem, welche man erwischt. Man kriegt dann halt es gibt die Bonus-Track-Edition, es gibt die Extra-Bonus-Track-Remix-Edition und dann gibt es wahrscheinlich noch die Japan-Edition oder was auch immer. Und eigentlich hat das Album in der Standardfassung 10 Tracks, 44 Minuten 59 Sekunden.
Okay, es kam mir aber nichts unbekannt vor, irgendwie
komisch. Aber auf Spotify sind da halt, also selbst die kürzeste Version auf Spotify hat einen Song mehr als das, was damals noch auf CD gepresst wurde. Ist nicht schlecht.
Farewell to the Fairground ist für mich immer noch ein Ding.
Ja, das Hammer-Song.
Ich kann den super Song. Mega. Das ist einfach nur geil. Ja.
Aber das ist halt genau wie du sagst, dass du es den nicht abgenommen hast. Das ist mir halt damals, als es rauskam, schon erschienen. Ich meine, da war ich auch noch blutjung, aber habe ich ja schon öfters gesagt, es gab so einen Zeitpunkt, was weiß ich, so ab 2008, wo ich dieses ganze Indie-Pop-Rock-Zeugs echt einfach nicht mehr hören konnte. Und ich dachte, Leute, ist das nicht langsam mal durch? Und dann bin ich ja so langsam aber sicher zum Metalcore gewechselt. Und die fielen da halt genau in die Zeit. Und für mich war das halt sozusagen, ja, White Lies sind jetzt nochmal so ein richtig krasses Aufbäumen, bevor irgendwas anderes kommen wird. Und deswegen habe ich das damals so, das ist schon krass überhyped, aber heute würde ich sagen, die waren auch zu Recht so groß, weil es ist schon ein gutes, solides Album.
Ja, ich habe das, also diesen Hype-Train habe ich sogar, ich habe die Band ja wirklich auch gefeiert, weil ich auch war auf einem Konzert in der Live Music Hall damals noch, das war wirklich zu dem Album, also
ja.
Und dann habe ich mir dann wie hieß es nochmal? Das zweite Album geholt.
Weiß ich gerade auch nicht mehr.
Ritual mit diesen zwei Frauen drauf. Wie auch immer. Ja, auf jeden Fall, das war so mittelprächtig. Also es hatte wirklich noch ein paar nette Momente, es war aber irgendwie nicht Fisch und nicht Fleisch und dann habe ich dann irgendwann so sofort das Interesse verloren an denen und irgendwie. Und das war dann für mich klar, die werden nicht mehr das erste Album erreichen. So. Ja. Okay. Ja, dann kommen wir zu Green Day, würde ich sagen.
Genau. Welcome to Paradise.
Richtig, richtig. Okay, erstmal zur Band. Green Day ist eine US-amerikanische Punkrock-Band, die 1987 in East Bay, Kalifornien von Sänger und Gitarrist Billy Joe Armstrong und Bassist Mike Durnt gegründet wurde. Später kam Schlagzeuger Trey Cool hinzu, der seit 1990 festes Mitglied ist. Die Band war ein wichtiger Bestandteil der Wiederbelebung des Punkrock in den 1990er Jahren und trug dazu bei, das Genre einem breiteren Mainstream-Publikum zugänglich zu machen. Ihr Durchbruch kam 1994 mit dem Album Dookie, das weltweit über 20 Millionen Mal verkauft wurde. Das Album mit Hits wie Basket Case und When I Come Around etablierte Green Day als eine der einflussreichsten Bands der 90er Jahre. Ihre Mischung aus eingängigen Melodien und rebellischen Texten fand großen Anklang bei der Jugend dieser Zeit. Im Jahr 2004 erlebte die Band mit dem politisch aufgeladenen Konzeptalbum American Idiot ein neues Hoch. Das Album wurde ein globaler Erfolg und brachte ihnen mehrere Grammys ein, darunter Best Rock Album. Entschuldigung. Der gleichnamige Sound American Idiot und Boulevard of Broken Dreams wurden weltweite Hits. Mit über 75 Millionen verkauften Alben weltweit und zahlreichen Auszeichnungen gehört Green Day zu den erfolgreichsten Rockbands aller Zeiten. Ihre energiegeladenen Live-Auftritte und die Fähigkeit, sich musikalisch weiterzuentwickeln, haben ihnen eine treue Fangemeinde über Generationen hinweg gesichert. Erschienen ist Dookie am 1. Februar 1994 bei Reprise Records. Produzent ist Rob Cavallo und Green Day. Es ist in den Fantasy Studios in Berkeley, Kalifornien aufgenommen, von September bis Oktober 1993. Laufzeit ist 39 Minuten 38 Sekunden. Wie gesagt, über 20 Millionen Kopien weltweit sind über den Tisch gegangen. Grammy Award für Best Alternative Music Album 1995. Also zum Album. Ich finde, es ist, wenn man es hört, ein Instant Classic. Ich muss jetzt wirklich mal mich outen. Ich habe das Album bestimmt in den 90ern, als es rausgekommen ist, auf irgendeiner Party bestimmt gehört im Hintergrund. Ohne es zu wissen. Ja. aber bewusst habe ich es jetzt erst gehört, weil eingestiegen bei Green, ich bin ja nicht eingestiegen bei Green, das ist immer noch ein Trio. Nein, Spaß, aber eingestiegen mit Green Day bin ich tatsächlich mit Insomniac. Das war ja 2000, das ist ein Nachfolger. Das war 1995, am nächsten Jahr quasi, was mir auch sehr, sehr gut gefallen hat. Und ich will jetzt auch nicht zu viel über Insomniac reden, aber was halt auch schon so ein bisschen so die Tendenz hatte, sag ich mal, Songstrukturen aufzubrechen, ja. und so mit diesem, wie heißt es, Jaded oder Brainstew Jaded oder so. Also es gab halt diese Doppelsongs. Ja, genau. Also es gibt dann diese Doppelsongs, die dann irgendwie ineinander fließen. Das hat dann schon erste Züge von American Idiot, wo es dann nachher so Richtung Musical geht. Ne? Ja. Aber hier sind wir noch bei Classic Green Day sozusagen. Instant Classic, wie gesagt, also ich finde, es klingt auch nach einem sehr gemütlichen Punk-Album. Es klingt irgendwie bescheuert, aber es ist so ein Album, was man auch einfach nur so nebenbei hören kann. Ja. Also, aber das meine ich auch nicht böse, es ist einfach nur, es hat auch Punch, es hat wirklich guten Drive so, aber es hat auch was echt Angenehmes. Und das liegt, glaube ich, auch so ein bisschen an an dem Polypen, den Billy Joe Armstrong einfach hat und den er bloß nicht wegoperieren sollte. Der hat einfach einen nasalen, also ja. Jetzt, ich meine, ich habe jetzt gerade auch eine Erkältung und ich klinge genauso.
Ich finde es gar nicht so nasal, ich finde es halt so quäkig. Aber
ja,
gut, also es gibt halt so Leute, bei denen, wo man erstmal instinktiv denkt, so Alter, mit der Stimme, ich glaube nicht, dass das das wird, ist ja hier, wie heißt der von Billy Talent hier, der heißt, wie heißt der, Catch Marek oder, nee, nicht Catch Marek, aber.
Ach so, ja, das ist ja diese Eichhörnchen-Stimme, ja. Genau.
Und da funktioniert es ja auch. Und da ist es ja auch geil.
Ja, aber das ist so ein bisschen Signature-Ding. Und und es hat tatsächlich auch so eine Wohlfühlatmosphäre. Also es ist, man haut dich auf die Couch und ich meine, textlich gesehen, ja, ist das Ganze natürlich auch so, ich sag mal, kritisch, soweit ich das interpretieren konnte, kritisch gegenüber der damaligen Generation, also, oder ja, natürlich auch gegenüber der Gesellschaft, aber es nimmt da so ein bisschen die Generation aufs auf die Schippe, wenn man so
will. Ja, Gen X
so,
schon.
So die Gen X, so von mir, Null-Bock-Generation, ich hau mich vom Fernseher, bin eigentlich angepisst, genau. weil ich irgendwie nicht meinen Arsch bewegen kann und so.
Ja, Longview.
Solche Sachen. Longview halt, ne? Und genau. Und es fühlt sich einfach an, als ob das, was gespielt wird, eine Fingerübung ist. Ja. Also es fühlt sich so fluffig an.
Es ist so leicht. Ich finde halt auch Mike Dirnt ist, finde ich, einer, also genau wie, das ist, gilt genau das gleiche wie bei auch Nirvana. Das sind, was, also Chris Novoselic und Mike Dirnt, beides überragend gute Bassisten,
ja,
die aber richtig. Halt irgendwie ein bisschen nach hinten gedrängt wurden, denen das aber, glaube ich, auch nichts ausmacht. Und Mike Dirnt spielt, finde ich, der spielt den Bass und die Rhythmusgitarre gleichzeitig. Das ist einfach, also klar, der spielt einen Bass, er spielt einen E-Bass, ne? Und der spielt auch, glaube ich, soweit ich weiß, auch einen Standard-Vierseiter.
Ja, ich weiß, was du meinst.
Es ist
extrem melodisch, was der da hinhaut. Ne?
Also das meinst du halt damit, ne? Ja, der ist halt Rhythmus und Solo-Fraktion gleichzeitig.
Ja,
ne?
man kann förmlich die Bass-Soli oder die Bass-Lines so mitpfeifen, irgendwie so.
Dum 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 dum.
Und dum 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 dum. Es ist einfach geil. Und und nochmal Shoutout zu Trey Cool, der für dieses Album tatsächlich den Nobelpreis für Drumming kriegen sollte. Also es ist wirklich
es ist überragend.
Der absolute Hammer. Was der abliefert, ist Wahnsinn.
Ja.
Also.
Ja, also ich finde auch wirklich, also das ist auch eines dieser Alben, ich finde es wirklich eines der wenigen perfekten Alben. Oder so No-Skip-Alben, ne? Also ich finde, man hört das und du hast nicht einmal die so, finde ich nicht so gut, mach mal weiter. Also wirklich, es gibt Songs, die sind besser als andere. So, also was ich zum Beispiel rausgreifen möchte, ist halt so ein überragend guter Song, ist halt She, ne? Der hat genau direkt nach Basket Case und danach ist halt Basket Case ist super, dann kommt She ist super, dann kommt Sassafras Roots, der ist halt ein bisschen, ja, okay, ist halt in Anführungszeichen nur gut und dann kommt halt wieder ein Kracher wie When I Come Around und auch das Ende FOD, was dann halt nochmal so richtig weird ist, mit so Akustikgezupfe.
Ja, genau.
Was aber halt auch geil ist. Und dann, ja, Repeat geht direkt wieder mit Burnout auf die 12 dann so gesehen. Ich finde es wirklich, also ich finde es wirklich richtig, richtig geil. Ist auch eines der, ich besitze noch die CD, die ich mir damals für 35 Mark noch was im Saturn gekauft habe. Ja, erinnere dich, ey, was die scheiß Dinger gekostet haben, ey.
Das Verrückte ist, ich hab's mit Zahlen nicht und mit diesen Erinnerungen nicht. Das ist, ich hab das so vergessen, was das damals alles gekostet hat. Gibt ja mal Leute, die dann immer sagen so, ja, damals hat das alles, und der Euro, Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß es
wirklich
nicht mehr.
Ja, also jetzt über alle Artikel und so weiß ich das natürlich auch nicht, aber es gibt halt so ein paar, also tatsächlich wenig, aber es gibt ein paar Konsumgüter oder Kunstgüter, keine Ahnung, wie man es nennen will, die halt wirklich absurd viel günstiger geworden sind. Das sind halt einerseits, ist es halt Musik, Ist halt viel billiger. Na, also ich habe letztens, habe ich mir auf dem Flohmarkt für ein paar Euro noch was, habe ich mir Faith No More ein altes Album gekauft und da war halt echt, da war halt noch ein Sticker drauf vom Saturn, ne?
Ja, ja.
Das war halt, ich glaube, 29,99 Mark. Ich habe jetzt keine Lust aufzustehen, nachzugucken, aber ja. Es war, und da denkst du halt auch so, ja, da waren dann halt irgendwie 12 Songs drauf, also hast du halt über 2 Mark pro Song bezahlt. Und war halt auch so, ja, nimm es oder lass es, ne? Also das war halt nicht, ja, aber ich ja, mag gut, eigentlich das, nur diesen einen Song. Früher
hatte man noch die Möglichkeit in Läden tatsächlich,
ja, also klar,
WOM dann, oder sowas,
ja, tatsächlich
das so. Ding reinzuhören, wo es dann irgendwie so einen Typen hinter der Theke gab, der dann gesagt hat so, aber das Album nicht ganz hören.
Ja,
also wenn du so einen ganz schlechten Tag erwischt hast.
Ja, ja. Ich fand das, was es ja dann später gab, was ich so richtig schlimm fand, waren diese Scanstation, wo du dann halt die CD drunter gehalten hast.
Ja, ich habe das immer gemieden.
Ja,
ich kann mir doch kein Urteil über 15 Sekunden erlauben. Bitteschön.
Ja, und vor allem so 15 Sekunden irgendwo aus dem Song. Es war halt wirklich so.
Ja, ja, so, irgendwie.
Also so, dann guckst du halt auf die Rückseite der Discs. Okay, der Song dauert 6 Minuten 43. Ich weiß jetzt nicht, ob 15 Minuten aus den ersten 2 Minuten dafür sprechen.
Es war ganz, ganz gruselig und dann diese ekelhaften Kopfhörer, die, wo man dann
wusste,
welcher versiffte Mensch da.
Entschuldigung. Ohrenschmalz von.
Das klingt jetzt total misanthropisch, aber. Nein.
Nee, okay. Aber du hast ja recht. Also es ist ja wirklich, ich meine, zugegeben, die
waren doch auch total zerflattert, die Dinger. Also
die Kopfhörer an den Stationen, wo man noch wirklich so einem Typen die CD gegeben hat, die waren ja auch nicht viel besser.
Nee, aber da war wirklich noch jemand, ein Mensch dran, an der Theke, der die Dinge auch mal reinigen konnte oder so. Ja. Also, okay, na gut.
Aber was auch total geil war, Thema alte Männer-Talk. Was wir oft gemacht haben, ist, wir haben im Saturn eine CD gekauft, haben die so versiegeln lassen, haben die dann praktisch hinten sozusagen vorsichtig aufgemacht, haben die gebrannt und dann haben wir die wieder zurückgebracht und haben das Geld zurückbekommen. Und das ist dem Saturn dann irgendwann mal, haben die das, ist, weil wir können nicht die Einzigen gewesen sein, also ist verjährt. Christoph, mein damaliger Nachbar und ich, wir haben das halt oft gemacht und wir können halt nicht die Einzigen gewesen sein. Und dann haben die halt irgendwann angefangen, die Siegel um jede Seite der CD zu machen. Also es hat 4 Siegel auf der CD.
Was meinst du, was sich Leute in Videotheken erlaubt haben?
Ja, genau. Also,
ja, gut.
Alter, okay.
Nee, aber was wollte ich noch sagen? Achso, für als Songs in die Liste, das hatte ich eben bei All Killer Noff, bei Sum 41 übrigens auch noch vergessen übrigens.
Ja, ich habe es komplett vergessen bei allem, glaube ich.
Ich
aktualisierst du die Liste eigentlich auch?
Nee.
Ja, müssen wir irgendwann mal machen, denn
Urlaub. Ja, es ist nur es macht das Ganze irgendwie, finde ich, zumindest persönlicher, dass die Leute
vielleicht nennen wir sie in Zukunft Anspieltipps oder so.
Anspieltipps, korrekt. Ja, richtig. Also ich würde bei, jetzt gehen wir mal zurück zu Sum 41. Also ich würde, ja, ich fand, ja, Over My Head natürlich super geil.
Ja, ist auch gut.
Und Still Waiting, ja, würde ich tatsächlich beides nehmen.
Ja. Cool.
Wobei es da noch eine Menge mehr gibt. Und bei Green Day, ja, da würde ich tatsächlich Welcome to Paradise nehmen.
Ja.
Ich würde Sassafras Roots, was hat mich echt überrascht, ist ein geiler Song.
Ja.
Der hat auch so ein bisschen so einen alten Rock'n'Roll-Touch.
Ja.
Mag ich. Und When I Come Around, ich Basket Case kann ich immer noch hören, aber
Ich finde die Musikvideos auch lustig.
Ja, sehr. Es ist auch ein Klassiker nebenbei. Also
Es
lief ja rauf und runter bei MTV.
Ja.
Alles so. Gut, kommen wir zu Cave-In.
Genau. Ja, kommen wir zu Cave-In. Meine Nummer 1 und meine Überraschung auch der letzten 14 Tage. So, ich muss hier nochmal kurz den Text ein bisschen ranzoomen. Ich bin ein alter Mann, ich kann nicht mehr so gut gucken. So. Cave-In ist eine US-amerikanische Band, die 1995 in Methuen, Massachusetts gegründet wurde. Ursprünglich spielte die Band eine Mischung aus Metalcore und Hardcore-Punk, bevor sie sich in den frühen 2000er Jahren stärker in Richtung Alternative Rock und Space Rock Klänge entwickelte. Die Gründungsmitglieder Steven Brodsky am Gesang und der Gitarre, Adam McGrath an der Gitarre, Caleb Schofield am Bass und John Robert Connors am Schlagzeug etablierten die Band schnell als Pioniere in der Hardcore-Szene. Ihr Debütalbum Until Your Heart Stops von 1998 wurde von der Hardcore- und Metal-Szene hochgelobt. Später wechselte die Band ihren Sound und veröffentlichte 2000 das experimentelle Album Jupiter, das als Wendepunkt in ihrer Karriere gilt und sie für ein breiteres Publikum öffnete. Es zeichnete sich durch atmosphärische, progressive Elemente aus und wurde von Kritikern gefeiert. 2003 veröffentlichte Cave-In Antenna auf einem Major-Label, was der Band größere Aufmerksamkeit einbrachte. Nach einer kurzen Auszeit und der Rückkehr zu ihrem härteren Sound blieben sie über die Jahre hinweg aktiv. Tragischerweise verstarb Bassist Caleb Schofield 2018 bei einem Autounfall. Doch die Band setzte ihre Arbeit fort, um sein musikalisches Vermächtnis zu ehren. Cave-In ist bekannt für ihre Fähigkeit, verschiedene Genres zu vermischen und sich musikalisch immer wieder neu zu erfinden. Sie gelten als eine der einflussreichsten Bands in der Post-Hardcore- und Metal-Szene. Ja, Kurzfakten. Das Album ist erschienen am 20. Mai 2022 auf Relapse Records. Produzent war Kurt Ballou. Es ist aufgenommen in den God City Studios in Salem, Massachusetts. Es dauert 70 Minuten und 30 Sekunden. Offizielle Verkaufszahlen sind nicht bekannt. Ja, das Besonderheit war das erste Studioalbum seit dem Tod des Bassisten Caleb Schofield. Okay, mein Review. Sagen Sie mal, sind Sie nicht diese extrem gute Band aus Massachusetts? Ja. Warum kenne ich Sie dann nicht? Es gibt nicht genug Asche für mein Haupt, um die Unkenntnis meinerseits bezüglich Cave-In zu entschuldigen. Auch wenn die Jungs wirklich alles abbrennen, was geht. Ich habe noch nie von Cave-In gehört und frage mich wirklich, wie das passieren konnte. Mit Heavy Pendulum liefern Cave-In ein Album ab, das wirklich alles abbrennt, was im Weg steht. 70 Minuten brachialer Rock, der mit einer ungeheuren Intensität nach vorne prescht und sich doch immer die Zeit nimmt, Melodien und feine Nuancen einzubauen. Es gibt keinen Moment, in dem die Band nachlässt. Und das macht dieses Album zu einem der besten, das mir seit langem untergekommen ist. Schon der Opener New Reality geht mit einer solchen Wucht ins Ohr, dass man sich unweigerlich fragt, warum Cave-In nicht längst in aller Munde sind. Dieser Mix aus wuchtigen Riffs, donnernden Drums und einem Hauchmelodie erinnert an Größen wie Monster Magnet oder Caius. Doch Cave-In machen daraus ihr eigenes Ding. Und das Level wird das gesamte Album übergehalten. Ein besonderes Highlight ist Bloodspiller, das zwar das Tempo reduziert, aber nicht an Kraft verliert. Es ist genau dieses Wechselspiel zwischen Härte und Eingängigkeit, das Heavy Pendulum so spannend macht. Cave-In verstehen es, Hardcore, Stoner Rock, Metal und Post-Grunge so geschickt zu kombinieren, dass es sich völlig organisch anfühlt. Nichts wirkt aufgesetzt. Nichts ist zu viel. Und dann gibt es diese Momente, in denen die Band überraschend ruhig wird. Ohne dass es den Flow stört. Diese Passagen sind nicht nur Verschnaufpausen, sondern fügen sich perfekt in das Gesamtkonzept ein. Der Rausschmeißer Wavering Angel ist das beste Beispiel dafür. Ein 12-minütiges Epos, das den Hörer auf eine Reise durch das komplette Klangspektrum der Band mitnimmt. Von sanft und melancholisch bis hin zu wuchtig und episch. Dieser Track ist das Meisterwerk, das den krönenden Abschluss bildet. Cave-In haben mit Heavy Pendulum ein Album geschaffen, das durchgehend begeistert und in jeder Sekunde beeindruckt. Eine perfekte Mischung aus roher Kraft, Melodie und musikalischer Finesse.
Ich klatsche. Es ist, du hast es sehr gut getroffen.
Es ist komplett irre. Also
es ist ein geiles Ding.
Ich habe die ersten Takte so im Auto gehört und ich habe gedacht, was ist das?
Es brät einen weg.
Ne? Es brät einen weg und ich bin halt wirklich. Also es ist halt auch so sehr in meinem Beuteschema. So das hätte mir schon unterkommen
müssen. Ich war mir nicht sicher, weil es auch so ein bisschen wie soll ich sagen, so dieses Sludge-Metal, dieses.
Ja,
dieses
aber das ist. Das
mit, es ist ja so ein bisschen ruhiger. Also,
ja.
Es ist psychedelisch auch, ne? Also.
Ja, aber das so, höre ich ja auch.
Wie so, also, eine Lavalampe,
ja,
so.
Ja, ja, klar. Aber,
ja.
Es hat mich auch in Teilen so ein bisschen an Greenleaf erinnert und die kannte ich vorher ja auch nicht.
Stimmt.
Ja. Also da scheine ich echt einfach.
Das ist auch mein Beuteschema nebenbei. Aber wenn es um Metal geht.
Ja.
Aber also wie ich auf die Band überhaupt gekommen bin, weil ich kannte Kevin auch nicht. Lustige Geschichte. Ich bin einfach mal so durchgegangen von wegen Alben des Jahres oder sowas. Internet halt. Und dann oder Spotify, kann auch sein, Spotify, und dann habe ich irgendwie gesehen, oder neue Metal Album, und dann habe ich dann dieses Cover gesehen.
Das Cover ist cool.
Hast du dieses Cover gesehen? Und habe ich gedacht so,
was ist das denn?
Krass. Und ich kannte diesen Künstler Richie Beckett, den muss man sich mal reinziehen. Richie Beckett ist macht sehr viele Konzertposter und sowas.
Ah, okay.
Also der für Queens of Stone Age und was, you name it. Also Mastodon übrigens auch.
Mhm.
Der arbeitet viel mit Tinte, mit Wasserfarben, also alles Mögliche. Und alles ein bisschen Gothic angehaucht, bisschen sehr psychedelisch angehaucht, und dieses Cover, man kann es ja nur so beschreiben, ein Saturn-ähnlicher Planet trifft auf ein rotes Meer eines anderen Planeten und die beiden kollidieren, und das ist pure Apokalypse, und genau so fühlt sich dieses Album an. Exakt, genau so. Und es ist so diese Erdigkeit, diese Gitarre ist so erdig, so als ob da gerade zentnerweise Torf weggeschaufelt wird, und du riechst diesen Torf und es stinkt nach Schwefel. Das ist so, oh, es haut dich weg. So.
Ja.
Und dazu gibt's noch diese also als Kontrast, das finde ich so geil bei dem Album, gibt es diese unglaublich hohen Gitarrenklänge.
Ja, so, genau.
So
ja, das ist voll gut.
Das ist mega.
Ja,
also was ich auch übrigens geil finde, ist als langsamen Track, der auch ein bisschen sich steigert, ist Blinded by a Blaze. Ist auch eine Single, glaube ich. Single-Auskopplung. Fand ich auch mega geil.
Ich finde das ganze Album halt wirklich geil.
Das ganze Album,
ist, ja. Ja, also es gibt auch
Nightmare,
es gibt auch hier dieses,
also es ist alles.
Selbst dieses hier, wie heißt das? Das ist im Prinzip nur so ein Interlude. Hier, Days of Nothing. Selbst das ist irgendwie geil.
Ja,
weil
ja,
es
ja
dann halt so super geil in Waiting for Love übergeht.
Ja, das ist auch geil, Waiting for Love.
Ja, also und ja, also als ich die Laufzeit von dem Album gesehen habe, habe ich auch gedacht, oh Mann, ey, Markus, warum 70 Minuten, ey?
Ja,
wir haben doch noch nur 2 Wochen. Aber ja, aber da ist kein Gramm Fett dran. Also das ist,
ja, aber ich
die hätten da auch 2 Alben draus machen können, hätten die mehr Geld verdient. Aber so ist einfach, ist halt perfekt. Ist perfekt.
Ich muss sagen, es gibt manchmal Tage, wo oder es gab Tage, wo ich das Album angefangen habe und gedacht habe, so, boah, das ist aber ein bisschen zäh. Also, das muss ich dem Album jetzt ein bisschen unterstellen.
Okay.
Aber, weil es ist halt, die Songs sind wirklich lang, man muss sich wirklich darauf einlassen. Das ist wirklich kein Album, was man so im Hintergrund hören würde,
ja,
glaube ich.
Ja,
es ist ein Hörerlebnis, wo man wirklich aktiv zuhören müssen. Eine Autofahrt ist übrigens sehr gut dazu, habe ich festgestellt.
Ja, ich hab's auch
eine lange Autofahrt. Auto und weil das ist wirklich auch ein Trip. Also es ist ein Trip, das muss man wirklich sagen.
Ja.
Und da zündet das wirklich.
Es ist halt oft so, also ich habe das Album am Stück, glaube ich, tatsächlich geschafft, nur einmal am Stück zu hören. Sonst, ich habe es dann halt immer so. Ja gut, ich mache jetzt bei diesem Song Pause und dann höre ich halt weiter. Aber das war halt immer, weil ich halt irgendwas zu erledigen habe, ne? Weil ich musste irgendwas machen, irgendwer wollte irgendwas von mir, ja, oder ich musste irgendwo 70 hin.
Minuten ist schon heavy.
Und dann hört man dann halt später weiter, ne? Und aber das war halt nie so ein, ich mache das jetzt aus, sondern fuck, ich muss noch einkaufen gehen oder so. Oder, na, wobei der jetzt ja weiterhören kann, aber ne, weiß nicht, ich muss noch meine Mutter anrufen wegen irgendwas. Und dann musste ich halt Pause machen. Aber ich finde es halt wirklich, wirklich richtig geil. Also danke dafür. Das ist also wirklich fantastisch.
Bitte. Also danke an Richie Beckett für dieses geile Cover. Sonst wäre ich nie drauf gekommen.
Alles klar, dann an die Gläser.
Jo.
So, dann zieh du mal zuerst, weil ich habe ja zuletzt vorgestellt.
Korrekt. Gut. Casper. XOXO. XOXO? XOXO? XO.
XUXU? Ich weiß auch nicht genau, wie man es ausspricht, aber XOXO.
Ja. Ja. Ja, ich habe das Album noch nie gehört, aber ich mag
Casper. Ist gut, ja. Ich habe die anderen Alben von Casper gehört und dieses Album ist gut.
XOXO. Okay. Und, so. Aber es war immer, also der Typ war immer auf meiner To-Hear-Liste.
Ja, der ist auch sympathisch.
Ich habe es immer nur vergessen zu hören.
Der ist auch ein cooler Typ, glaube ich. Also ich bin ihm nie begegnet, aber ich glaube, es ist auch ein cooler Typ. Okay. Der hat ja auch für Parkway Drive die Songs übersetzt und mitgesungen. Die haben ja 3 Songs auf Deutsch aufgenommen.
Ach, da war was. Stimmt, das haben wir erzählt. Ja, richtig.
Okay, so, okay. Ich hab hier Gary oder Cinnamon oder Jerry Cinnamon.
Ah, ja, Jerry Cinnamon.
The Bonnie. Bin gespannt.
The Bonnie.
Sagt mir gar nichts.
Ja, ist geil.
Okay. Boah, schreibe ich so undeutend?
Nee, das, du hast es 1000-mal gefältet, deswegen. Sorry, wenn ihr so, ich mach's immer super spannend, aber, oder du machst es spannend eigentlich. Animals as Leaders, Animals as Leaders.
Sehr schön. Das kannst du, glaube ich, auch so richtig hassen.
Ja.
Spannend. Okay. So, ich greife noch mal ins Glas.
Du schleifst meinen Verrissmuskel.
Ach.
Flexen.
Richard Ashcroft, Alone with Everybody.
Eine sehr englische Folge wird das, ja.
The Verve.
Also Gary Cinnamon ist auch Engländer.
Okay.
Okay.
Was hast du noch?
Mensch.
Ich überbrücke hier mal die Zeit, bis du ausgefaltet hast. Dass du
ja, mit so einer also Propagandi.
Ah, sehr gut. Potemkin City Lights? Ja, schön.
City Limits.
City Limits, genau. City Limits. Ja, Entschuldigung.
Okay, dann habe ich meine 3 zusammen.
Ja, sehr gut. Potemkin City Limits.
Es soll die Dry sein.
Ja. Ich nehme die Dry. Ja, warte, ich notiere mir hier noch kurz, was du gezogen hast, weil ich muss das ja auch dafür Cover raussuchen und so. So, dann ziehe ich hier noch eins. So, was habe ich da? Hatte ich Biffy Clyro, A Celebration of Endings. Ja, bin mal gespannt. Ich hatte ja letztens Puzzle oder so.
Ja, richtig. Das ist Celebrations of Endings, ist das vorletzte.
Okay, ich bin gespannt. Ich glaube, dann habe ich schon mal ein Album, weil Puzzle hat mich positiv überrascht, soweit ich mich erinnere.
Ja, ich glaube, das war ganz gut angekommen.
Okay, ja, dann haben wir es jetzt. War heute die Folge mal wieder nicht so lang. Also jetzt auch nicht unbedingt kurz, aber das letzte Mal haben wir es ein bisschen übertrieben. Und vielen Dank für die Aufmerksamkeit.
Vielen Dank.
Markus, möchtest du unseren Zuhörern noch etwas mitteilen?
Nö, ich freue mich, dass ihr uns immer zuhört, egal ob lang oder kurz.
That's what she said.
Richtig, richtig. und hört mal in meine Nick Cave Review rein, also gerade die Nick Cave Fans sollen mal reinhören und
wenn sie dann verfügbar ist.
Wenn sie dann verfügbar ist, ist genau richtig, richtig.
Genau.
Ich mach richtig Pressure, ne?
Ich krieg das schon. Wenn frühestens kommt die ja nächsten Freitag, ne? Weil ich will ja nicht die Folge kannibalisieren. Ja.
Denkst du, die Leute springen jetzt hier aufs Konzertpferd oder was?
Ja, wir wollen nur noch Konzertberichte von Markus. Dann hätte der andere auch endlich mal die Fresse.
ich greife jetzt mal kurz vorweg. Will jetzt nicht so Mimimi machen, aber ich hatte es wirklich nicht so dicke im Geldbeutel und ich war wirklich kurz davor zu sagen, ich gehe da nicht hin.
Richtig teuer, ne?
Ja, normales Konzertticket halt 50 Euro plus. Ja, okay. Und ja, also gut. Ja, oder 60 plus so.
Es gibt ja mittlerweile, was Leute für Taylor Swift Tickets ausgeben und so, ist ja komplett irre.
Und Innenraum ist irgendwie 70, 80 Euro. Und das ist das Abgefahrene. Es gab dann noch ein Kontingent von Eventim, was noch offen war, von praktisch letzten billigen Plätze an der hintersten Reihe, Oberrang, für 25 Euro. Und da hat dann natürlich der Markus gedacht, Nick Cave und 25 Euro, das ist ein No-Brainer, mein Freund. Das deswegen.
Ja, ja, klar, natürlich.
Ja, das bezahlt man aus der Portokasse. Ja. Und deswegen bin ich da einfach mal hingefahren. Ich habe mehr fürs T-Shirt bezahlt als für diese Karte.
Und Benzin wahrscheinlich auch.
Ja, natürlich, Benzin. Ja, genau. insofern, das war schon cool.
Und also für die Podcast-Zuhörer, er trägt ein schwarzes T-Shirt, auf dem in weißer Schrift groß Bad Seat steht.
Genau, ich bin ja ein Bad Seat.
Ja.
Genau.
Alles klar. Dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Ja, ciao.